Ja, ich bin sehr überrascht, dass so viele heute da sind, jung und alt. Ich weiß gar nicht recht, ob ich sie mit du oder mit sie ansprechen sollte. Aber es ist, glaube ich, kein Jugendabend und darum bleibe ich zunächst einmal bewusst beim Sie. Ja, wir kommen zum Thema, was ist eigentlich der Sinn dieses Lebens? Warum leben wir? Ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage für jung und alt. Wir müssen doch wissen, wozu wir da sind. Wir wollen ein erfülltes Leben. Je nachdem, wie alt wir sind, werden wir das vielleicht unterschiedlich formulieren. Die eine, die Jugend, wird vielleicht eher sagen, ich wünsche mir so ein richtig cooles Leben. Unsere Eliane war ein Teenager, da hat sie mal gesagt, weißt du Papi, wenn ich dann einmal alt bin, dann möchte ich am Ende meines Lebens sagen, dass mein Leben so richtig cool war. Und sie hat das nicht etwa oberflächlich gemeint, sondern sie wollte sagen, ich möchte am Ende einmal sagen können, es hat sich gelohnt, dass ich gelebt habe. Ältere Leute sagen das ein bisschen gediegener. Die sagen vielleicht, ich möchte ein Leben in der Fülle haben oder irgendwo. Aber im Grunde genommen meinen wir immer dasselbe. Wir sehnen uns nach einem sinnvollen, nach einem erfüllten Leben. Und jetzt gibt es, und das ist mein erster Punkt, viele Angebote. Wir haben das schon in diesem Film gesehen. An vielen Orten wird uns angeboten, wenn du das und das hast, wenn du das und das tust oder wenn du das und das erreicht hast, dann wird dein Leben so richtig erfüllt. Es war ja interessant, dass sie bei der einen oder anderen Szene geschmunzelt haben. Vermutlich haben sie geschmunzelt, weil es einfach lustig war, wie es gedreht wurde. Aber vielleicht auch, weil sie gemerkt haben, das kann ja wohl nicht ganz der Sinn sein. Ich möchte einige Dinge doch noch einmal aufgreifen. Viele Menschen suchen im Materialismus, haben wir auch gesehen. Das heißt, sie haben den Eindruck, wenn ich nur reich wäre, wenn ich mir alles leisten könnte, dann wäre mein Leben richtig erfüllt. Und jetzt gibt es eine sehr interessante Untersuchung. Man hat nämlich herausgefunden, dass es schon eine gewisse Rolle spielt, ob ich ein armer Schlucker bin oder ob ich so in der Mittelschicht bin. Also es geht uns besser, wenn wir uns das eine oder andere leisten können, als wenn wir so uns überhaupt nichts leisten können. Rein vom Glücksmoment ist das eindeutig so. Aber es spielt keine Rolle, ob ich jetzt in der Mittelschicht bin oder ob ich ein reicher Banker bin, der einfach jedes Jahr ein paar Millionen Schweizer Franken verdient. Das Glücksmoment wird nicht höher. Und ich sage Ihnen, warum das so ist. Nämlich, weil wir uns an alles gewöhnen, an jeden Standard. Sie kennen wahrscheinlich das Sprichwort, Vorfreude ist die schönste Freude. Und das erleben wir ja manchmal. Wir fiebern auf etwas zu, wir haben den Eindruck, wenn ich das habe, dann habe ich wirklich das Leben gefunden, dann haben wir es und nach kurzer Zeit haben wir uns daran gewöhnt. Ich habe ein nettes Beispiel selber erlebt. Die Männer werden jetzt gleich ganz eifersüchtig werden. Vor einigen Jahren war ich nämlich der erste Schweizer, der den neuen Opel Astra hatte. Der allererste Privatperson in der Schweiz und in Deutschland. Hundertprozentig. Und ich erinnere mich, wie ich bin da gefahren, kein Astra, nur die alten Modelle. Und irgendwann stand ich da mal in einer Raststätte, meine Frau saß ebenfalls im Auto, ich war draußen, dann komme ich zurück. Dann sagt sie, du, da sind ein paar Männer um das Auto herumgestrichen und haben es bewundert. Habe ich gesagt, wahrscheinlich haben sie dich bewundert. Aber es war natürlich das Auto. Na, meine Frau ist auch zu bewundern, aber es war trotzdem das Auto. Nach einigen Monaten war das völlig normal. Vor ein paar Monaten bin ich mit einem Freund gefahren, der saß neben mir im Auto. Dann sagte er, du, das ist schon noch ein cooles Auto. Da habe ich gedacht, oh, das habe ich auch mal gedacht. Vor ein paar Jahren, aber ich habe mich an alles gewöhnt. Das heißt, der Materialismus wird ihre Seele nie sättigen. Das kann ich Ihnen sagen. Viele, haben wir auch gesehen, suchen in der Karriere. Ein Topmanager sagt, es geht mir nicht ums große Geld, das ich verdiene. Aber es geht mir um den Einfluss, den ich ausübe. Ich muss Entscheidungen treffen, da geht es um Millionenbeträge. Ich habe Menschen unter mir, für die bin ich verantwortlich. Und irgendwie gibt mir das doch ein gutes Gefühl. Aber hören Sie, der Preis ist hoch. Mit 55 kommen die Jungen von unten nach oben, mit 60 erster Herzinfarkt. Frage ist, lohnt sich das? Und gerade junge Leute merken das, sie steigen aus, alternativer Lebensstil, suchen irgendwo nach einem anderen Möglichkeit, um ein erfülltes Leben zu bekommen. Dann gibt es viele, die suchen es natürlich im Hobby, in einem rauschhaften Lebensstil, ultimativer Kick in einer Extremsportart, ist sicher toll. Oder, und jetzt geht's schon ein bisschen bergab, Drogensucht, Alkohol, man besauft sich bis zum geht nicht mehr. Und so gibt es viele Möglichkeiten, wie Menschen irgendwo nach einem erfüllten Leben suchen. Viele suchen in Spaß, und bitte, Spaß ist etwas Tolles, aber wenn Fun mein ganzes Leben ist, dann kann es wohl nicht wirklich alles sein. So sind viele Menschen auf der Suche, sie finden nicht und die Reaktionen sind dann sehr unterschiedlich. Manche reagieren fast aggressiv. Hooligans auf dem Fußballfeld, man schlägt alles kurz und klein, Sie haben sicher gestern gelesen im Zug, diese Krawall, den es da gegeben hat, ein bisschen Aggressionen. Oder man reagiert unterschiedlich, man reagiert apathisch, fast depressiv. Als ich noch Pastor war in Efretikon damals, gab es eine Jugendszene, die sich Hänger nannte. Also nicht wir nannten sie so, sondern sie nannten sich so, weil ihre Freizeitbeschäftigung darin bestand, in Bars und Pubs herumzuhängen. Ich habe gedacht, ja, das kann es vielleicht auch nicht ganz sein. Ich weiß nicht, ob ihr Leben wirklich erfüllt ist. Vielleicht sagen sie doch, vieles ist schön, das freut mich sehr. Aber vielleicht spüren sie auch im tiefsten Innern, irgendwo fehlt mir halt doch etwas. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Warum geht es uns oft so mies? Warum fehlt uns irgendwo etwas? Ich greife heute Abend zu meiner Bibel. Sehen Sie, die Bibel ist nicht nur ein altes Buch, das ist sie auch. Aber die Bibel ist noch viel, viel mehr. Sie ist von Gott inspiriert und sie ist hochaktuell. Sie gibt auf wichtige Fragen in unserem Leben ganz tolle Antworten. Und so auch auf die Frage, warum geht es vielen Menschen so mies? Warum ist unser Leben oft nicht wirklich erfüllt? Wenn Sie die Bibel einmal aufschlagen auf den ersten Seiten, dann lesen Sie, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. Als Krönung der ganzen Schöpfung schuf Gott den Menschen. Und dann heißt es im ersten Kapitel in Vers 31, nachdem Gott alles geschaffen hatte, sah er sich das an und es war alles sehr gut. Es war alles perfekt, es war einfach vollkommen. Niemand von uns kann heute sagen, wie es damals genau ausgesehen hat, denn niemand von uns hat je in einer vollkommenen Schöpfung gelebt. Aber die Bibel beschreibt es uns. Die ersten Menschen hatten eine ganz tiefe Liebesbeziehung zu Gott, eine Ich-Du-Beziehung. Die ersten Menschen hatten totale Harmonie miteinander. Also wissen Sie, der Groll und die Aggressionen und die zwischenmenschlichen Spannungsfelder, unter denen wir so oft leiden, kannten die ersten Menschen nicht. Die ersten Menschen hatten auch einen klaren Sinn für ihr Leben. Gott hat sie nämlich ins Paradies hineingesetzt und er gab ihnen den Auftrag, sie sollten die Erde bebauen und sie sollten die Erde bewahren. Das heißt, dieses negative Gefühl, das wir ja vielleicht manchmal kennen, ich könnte etwas verpassen, irgendwo fehlt mir etwas, das kannten die ersten Menschen nicht. Es war alles einfach perfekt. Aber dann geschah etwas und das müssen wir gut verstehen, um zu begreifen, warum es heute nicht mehr so perfekt ist. Und jetzt müssen Sie einige Augenblicke gut mitdenken. Gott wollte mit uns in eine Liebesbeziehung treten. Und sehen Sie, am Anfang einer Liebesbeziehung ist etwas ganz, ganz wichtig, nämlich, dass man sich freiwillig dafür oder dagegen entscheiden kann. Sind Sie mit mir einig? Als ich mich vor vielen Jahren über beide Ohren in meine Frau verknallt habe, da bin ich nicht einfach zu ihr hingegangen und habe gesagt, du hör mal, ich liebe dich. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder entscheidest du dich freiwillig für mich oder ich übe Gewalt. Verstehen Sie, das geht ja nicht, das wäre ja Vergewaltigung. Ich denke, niemand von Ihnen, der verheiratet ist, hat das so gemacht, sondern der andere kann freiwillig Ja oder Nein sagen. Sind Sie immer noch bei mir mit diesem Gedankengang? Und jetzt übertragen Sie das auf Gott. Gott wollte, mit uns in eine Liebesbeziehung eintreten, und darum gab er den Menschen die Möglichkeit, sich freiwillig für ihn oder gegen ihn zu entscheiden. Und dann lesen wir im dritten Kapitel in der Bibel, dass sich die Menschen bewusst gegen Gott entschieden haben. Wir nennen das den Sündenfall. Und das Ergebnis des Sündenfalls, das kennen wir gut, denn wir leben mittendrin. Das Erste, was passierte, war, dass Gott die Menschen aus seiner Gegenwart hinaustrieb, aus dem Paradies hinaus. Seit diesem Augenblick wird jeder Mensch zunächst einmal getrennt von Gott geboren. Verstehen Sie, da können wir gar nichts. Sondern jeder Mensch ist zunächst einmal getrennt von Gott. Und wenn in unserem Leben nicht etwas Entscheidendes passiert, bleiben wir ein ganzes Leben lang, ja, wir bleiben eine Ewigkeit lang getrennt von Gott. In dem Augenblick kam auch all das Böse in die Welt hinein, unter dem wir leiden. Die Bibel nennt das Sünde. In dem Moment kam auch der Tod ins Leben der Menschen hinein. Wissen Sie, Gott hat uns nicht geschaffen, dass wir nach 70 oder 80 oder 90 Jahren sterben, sondern Gott hat uns für die Ewigkeit geschaffen. Und in diesem Augenblick kam auch diese Leere und diese Sinnlosigkeit ins Leben der Menschen hinein. Überlegen Sie einmal, wie grob gesehen ein Leben verläuft. Da wird ein Kind geboren, es bringt nichts mit. Nach wenigen Minuten hat es die ersten Kleider, es wird größer, es hat noch mehr Kleider. Dann wird es noch größer, hat noch mehr Kleider, bekommt Spielsachen, bekommt noch mehr Spielsachen. Und dann irgendwann wird dieses Kind ein Teenager. Wir haben Teenager unter uns. Und ich hoffe, dass die Teenager noch eine Zukunftsperspektive haben. Also wenn Teenager sagen, das Leben hat mir nichts zu bringen, ja, das finde ich furchtbar. Nein, Teenager denken normalerweise, wenn ich dann mal so ein bisschen Geld verdiene, dann beginnt das große Leben. Und dann beginnt man mit einer Ausbildung. Aber das ganz große Leben ist es noch nicht. Naja, man hat ein bisschen zu wenig Geld. Also, fertig mit der Ausbildung, man verdient mehr Geld, man kauft sich einen schnellen Flitzer von Auto, man kauft sich tolle Klamotten, wenn man ein Mädchen ist, vielleicht auch, wenn man ein Junge ist. Aber das ganz große Leben ist es immer noch nicht. Und dann verliebt man sich zum ersten Mal über beide Ohren. Und jetzt erlebt man etwas, also das gönne ich der Jungmannschaft. Jetzt hat man für einige Monate den Eindruck, jetzt habe ich das Leben gefunden. Ach, die Hormone, die schwirren da in meinem Körper herum. Aber nach 8 Monaten ungefähr merkt man plötzlich, es fehlt immer noch etwas. Naja, vielleicht sollte man heiraten, dann heiratet man. Es fehlt immer noch etwas, vielleicht sollte man Kinder bekommen. Da bekommt man Kinder. Und die Kinder machen natürlich Freude, wenigstens meistens. Aber dann fehlt immer noch etwas. Ja, vielleicht sollte ich Häuschen bauen, aber es fehlt immer noch etwas. Vielleicht ein bisschen Karriere machen. Und dann geschieht etwas. Und das, was ich sage, das habe ich selber schon so erlebt. Mit ungefähr 40, 45 Jahren haben Sie bereits den Höhepunkt des Lebens erreicht. Es geht bereits wieder bergab. Dann kommen wir zur ersten Scheidung, vielleicht noch einmal ein Zwischenhoch, zweiter Frühling. Dann wird man etwas älter, man gibt das Haus den Kindern ab, man zieht in eine Eigentums- oder Mietwohnung. Dann wird man noch etwas älter, man wird pensioniert, und die Pensionierung ist ja gar nicht so einfach. Also junge Leute können sich das gar nicht vorstellen. Mein Sohn als Teenager hat gesagt, ich möchte jetzt schon pensioniert werden. Habe ich gedacht, ja, das sagst du jetzt in dieser Phase, wo du 15 oder 16 Jahre bist. Aber fragen Sie mal die grauen Häupter hier. Ist gar nicht so einfach. Dann wird man noch etwas älter, man kommt in ein Seniorenheim, jetzt hat man noch ein Zimmer. Dann wird man noch etwas älter, noch etwas schwächer, man kommt in eine Pflegeabteilung. Jetzt hat man noch ein Bett und dann stirbt man. Und ist Ihnen bewusst, dass wir genauso wenig mitnehmen, wie wir gebracht haben, nämlich nichts? Natürlich denken wir normalerweise das nicht konsequent durch. Wir würden ja durchdrehen, wenn wir das durchdenken würden. Aber im tiefsten Innern spüren wir das und wir fragen uns, wozu denn das Ganze? Und wissen Sie, wenn dann die 70, 80 Jahre einfach schön wären, ohne Probleme, könnte man sagen, gut, 70, 80 Jahre hat sich wenigstens gelohnt, dass ich gelebt habe, es war schön. Aber jeder, der älter ist, weiß, da gibt es Schwierigkeiten, da gibt es Nöte im Leben, da gibt es Probleme. Und da fragt man sich, wozu denn, wenn ich am Ende einfach wieder sterbe? Ich habe Ihnen gesagt, der Mensch ist auf der Suche nach einem erfüllten Leben, sinnvollen Leben. Und jetzt sage ich Ihnen, wonach er wirklich sucht, ob er das weiß oder nicht. Ob er es wahrhaben will oder nicht, er sucht nach der verloren gegangenen Beziehung zu Gott. Der Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, zu Gott hin sind wir geschaffen und unser Herz bleibt unruhig, bis es ruht, o Gott, in dir. Und ich sage Ihnen, er hat recht. Wir sind letztlich auf der Suche nach dem lebendigen Gott. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Gibt es einen Weg zurück zu Gott? Gibt es einen Weg zurück in dieses verloren gegangene Paradies? Sehen Sie, vor ungefähr 2000 Jahren trat in Israel ein junger Mann auf. Zunächst einmal war er nichts Besonderes, er war Sohn eines Zimmermanns, aber dann trat er öffentlich auf und das, was er verkündigte, war schon atemberaubend. Er identifizierte sich nämlich mit Gott. So konnte er sagen, ich und Gott, wir sind eins. Und einmal hat er sogar gesagt, wer mich sieht, sieht den lebendigen Gott. Nun könnten wir sagen, ja, solche Typen hat es schon immer gegeben. Es gibt auch im Moment einige hundert Leute auf dieser Welt, die von sich behaupten, sie seien Gott und wir könnten zur Tagesordnung übergehen. Nur bei diesem Mann ist es nicht so einfach. Wenn der predigte, dann sagten die Leute, seine Worte haben Leben. Der predigt nicht so flach wie unsere Theologen. Er hat ein Stück des verloren gegangenen Paradieses in die Welt zurückgebracht. Er hat Kranke geheilt. Er hat leprakranke Menschen gesund gemacht. Er hat Tote ins Leben zurückgeholt. Wissen Sie, von wem ich rede? Ich rede von Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes. Nun, für viele Menschen war es damals und ist es auch heute unerklärlich, warum dieser Jesus auf eine so brutale Weise an diesem Kreuz sterben musste. Interessant ist, für Jesus war es nichts Außergewöhnliches. Er hatte seinen Leuten immer wieder gesagt, er hat gesagt, Leute, wir müssen nach Jerusalem. Ich werde dort gefangen genommen werden. Man wird mich dort an ein Kreuz nageln. Das muss geschehen, damit ich den Menschen die Sünden vergeben kann. Und damit ich sie zurückführen kann in eine lebendige Beziehung zu Gott. Und genau das passierte. Jesus wurde gefangen genommen. Man schleppte ihn von Verhör zu Verhör. Man klagte ihn an, er hätte Gott gelästert. Eben, weil er sich Gott gleich machte. Aber man fand keine Anklagepunkte. Es war einfach peinlich. Falsche Zeugen traten auf, sie verleumdeten Jesus. Und schließlich schaffte es die religiöse Elite, Jesus wurde verurteilt zum Tode am Kreuz. Und dann ging alles ganz schnell. Jesus wurde an dieses Kreuz genagelt und starb einen bestialischen Tod. Und für die meisten Menschen war damit das Kapitel Jesus abgeschlossen. Aber dann am dritten Tag, Ostermorgen. Es war noch dämmerig. Einige römische Soldaten bewachten das Grab, damit der Leichnam von Jesus nicht gestohlen werden konnte. Plötzlich wurde es taghell, wie wenn ein Blitz eingeschlagen hätte. Der Boden bebte. Die Soldaten, die schon viel erlebt hatten, fielen zu Boden wie tote Mücken. Und dann auferstand Jesus Christus von den Toten, real, wirklich, körperlich. In den kommenden Wochen begegnete, bitte beachten Sie das, über 500 Menschen, die sich alle überzeugen konnten, er ist auferstanden, er lebt. Dabei ist er mehrheitlich Menschen begegnet, die an seiner Auferstehung zweifelten. Wissen Sie, die Jünger Jesu waren nicht irgendwelche Hitzköpfe, die sich da in irgendetwas hineinsteigerten, bis sie irgendeine Halluzination hatten. Sondern Jesus hatte verständlicherweise unglaubliche Mühe, den Leuten zu beweisen, dass er wirklich auferstanden ist, dass er wirklich lebt. Schließlich schafft er es und dann kehrt er in den Himmel zurück, ohne noch einmal zu sterben. Das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, geschah vor 2000 Jahren. Und ich habe in diesen Tagen immer wieder gesagt, die Auferstehung Jesu ist eines der bestbezeugtesten Ereignisse aus der damaligen Zeit. Und damit hat Jesus bewiesen, dass er eben nicht einfach ein gewöhnlicher Märtyrer war, der da unglücklich versagt und gestorben ist, sondern dass sein Sterben eine tiefe Bedeutung hat, nämlich dass er für unsere Sünden gestorben ist und dass Gott dieses Opfer das Jesus für uns getan hat, auch annimmt. Das geschah vor 2000 Jahren und seit diesem Augenblick erfüllt Jesus sein Versprechen. Er geht Menschen nach. Er sucht Menschen. Er ruft Menschen in seine Nachfolge und er möchte den Menschen ein erfülltes Leben schenken. Es kommen manchmal Leute auf mich zu und sagen, ach ihr Christen, ihr vertröstet immer auf den Himmel. So nach dem Motto, im Himmel soll es mal besser werden. Aber ich sage Ihnen, das ist nicht wahr. Sondern Jesus Christus möchte uns heute und in diesem Leben ein erfülltes Leben schenken. Er hat einmal gesagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben, das Leben in der Fülle. Und damit komme ich zum vierten Punkt. Frage, können Sie noch zuhören? Heute sind so viele Leute, da ist frische Luft drin. Aufgetan. Sehr gut. Weil sonst geht das nicht. Weil jetzt kommt erst das Wichtigste. Können Sie noch so ein bisschen zuhören? Bitte durchatmen. Es wäre schade, wenn Sie das verpassen würden. Ja, hinten auf. Einfach frische Luft rein. Gut. Also, sind Sie bei mir? Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, was passiert, wenn wir uns auf Jesus einlassen. Okay? Lassen Sie sich mitnehmen. Ein erstes. Jesus will unser Leben tiefgreifend reinigen. Und soll ich Ihnen sagen, das ist die Sehnsucht des postmodernen Menschen. Schauen Sie mal, die Sprechzimmer der Psychotherapeuten, der Psychiater sind überfüllt von Menschen, die mit ihrer Vergangenheit nicht fertig werden. Aber wissen Sie, was das Problem des besten Psychotherapeuten ist? Er kann den Schmutz in meinem Leben zwar an die Oberfläche bringen. Und ich sage Ihnen, das hilft auch manchmal. Aber er kann den Schmutz nicht wegnehmen. Das ist das Problem. Und dann kommt es manchmal vor, in der Psychotherapie, der Schmutz kommt an die Oberfläche, man weiß ganz genau, was man alles falsch gemacht hat und man wird mit seinem Leben noch weniger gut fertig als vorher. Ich habe ein Interview gehabt in einer solchen Veranstaltung mit einer Arztfamilie, war sehr eindrücklich. Links saß das Ehepaar, rechts die 18-jährige Tochter. Und dann erzählten sie aus ihrem Leben, die Ehe kriselte, aber sie wollten die Ehe nicht einfach fortwerfen, sondern sie sind 1,5 Jahre in die Psychotherapie gegangen. Nach 1,5 Jahren wussten sie alles, was sie falsch gemacht hatten. Sie wussten auch, was der andere falsch gemacht hatte, mit dem Ergebnis, dass sie sich selber und den anderen nicht mehr annehmen konnten. Die 18-jährige Tochter sagte, in dieser Phase war es in unserer Familie wirklich die Hölle. Dann geht diese Familie oder dieses Ehepaar einen längeren Weg. Sie kommen zum Glauben an Jesus Christus. Sie erleben, wie Jesus ihnen die Sünden vergibt. Mit dem Ergebnis, dass sie sich selber und gegenseitig vergeben können. Soll ich Ihnen sagen, das war der Start zu einer neuen Beziehung miteinander. Und die 18-jährige Tochter hat gesagt, als das meine Eltern erlebt haben, war es ein Stück Himmel in unserer Familie. Jesus Christus ist der Einzige, der uns vergeben kann. Die Bibel formuliert das so, das Blut Jesu macht uns rein von aller Sünde. Und Blut Jesu bedeutet nichts anderes als das Sterben und der Tod von Jesus. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, kann er uns die Sünden vergeben. Was müssen wir tun? Ganz einfach, wir müssen zu Jesus kommen und ihn um Vergebung bitten. Kennen Sie das Vaterunser? Da heißt es, und vergib uns unsere Schuld. Genau darum geht es. Aber es geht jetzt nicht darum, dass wir das einfach mal in einem Gottesdienst herunterhaspeln, weil es gerade in der Liturgie vorkommt. Sondern es geht um ein ganz persönliches Gebet, wo ich zu Jesus komme und ihm ungefähr Folgendes sage, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich brauche dich. Ich bekenne dir meine Sünden. Und dann zählt man die Dinge vielleicht auf. Ich habe da gesündigt und da und da und da. Vergib mir alle diese Sünden und vergib mir die Sünden, die ich gar nicht mehr weiß. Und dann vergibt Jesus uns alle Sünden. Wissen Sie, was Vergebung heißt? Vergebung der Sünden heißt, ich darf weiterleben, wie wenn ich nie gesündigt hätte. Gott sieht mich an, wie wenn ich nie etwas Falsches getan, gesagt, gedacht oder gefühlt hätte. Ja, noch mehr, Gott sieht mich an, wie wenn ich immer perfekt gelebt hätte. Vielleicht hängt das mit meinem Alter zusammen. Soll ich Ihnen sagen, je älter ich werde, umso mehr leide ich an den vielen Versäumnissen in meinem Leben. Wo ich gewusst habe, ich sollte etwas Gutes tun und ich habe es nicht getan. Aber wenn Jesus mir vergibt, bedeutet das, dass Gott mich anschaut, wie wenn ich immer alles perfekt gelebt hätte. Meine Freunde, das ist Lebensqualität. In meinem Leben ist manches schiefgelaufen. Und es gibt eine Sache, ich sage nicht was, aber es geht so in die Jugendzeit zurück. Das ist so schlimm. Und ich kann es nicht mehr gut machen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn ich nicht wüsste, Jesus hat vergeben. Aber das ist Lebensqualität. Können Sie es nachvollziehen? Vergebung der Sünden. Es ist einfach weg. Das ist Lebensqualität. Und gib mir ein erfülltes, ein sinnvolles Leben. Ein zweites. Jesus Christus will mir eine tiefe Freude schenken. Diese Freude ist manchmal überschäumend, manchmal ist es eine stille Freude. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie es mir gerade geht, aber auch von meinem Temperament. Schauen Sie, es gibt doch viele Dinge, die uns Freude machen. Zum Beispiel einen schönen Sonnenuntergang oder schöne Musik oder einen schönen Film oder als ich meine Frau geheiratet habe oder als wir unsere Kinder bekommen haben. Das waren Augenblicke der Freude. Aber überlegen Sie mal, alle diese Freuden, und es sind wunderbare Dinge, sind immer abhängig von den Umständen, in denen ich lebe. Merken Sie? Wenn es mir gut geht, habe ich Freude. Wenn es mir schlecht geht, ist die Freude weg. Jesus Christus will uns nun eine Freude schenken, die unabhängig ist von den Umständen. Wissen Sie, wenn Sie Jesus nicht nur Ihre Sünden bekennen und ihn um Vergebung bitten, sondern wenn Sie ihn einladen, in Ihr Leben hineinzukommen und bereit sind, ihm nachzufolgen, dann kommt Jesus in Ihr Leben hinein. Dann fängt er an, Ihr Leben zu führen. Und wenn er Ihr Leben führt, kann Ihnen nichts mehr passieren, was er nicht ausdrücklich will und zulässt. Und alles, was er will und zulässt, muss uns letztlich zum Guten dienen. Und das ist Lebensqualität. In einer solchen Veranstaltung habe ich ein Interview mit einem Mann. Ich gebrauche das Wort nicht gerne, aber hier stimmt es. Er war verkrüppelt und blind. Er konnte nicht auf der Bühne stehen, er musste sitzen. Und dann erzählt er aus seinem Leben, er war ein kerngesunder junger Mann, hat eine Berufsausbildung gemacht, kaufmännischer Angestellter. Mit 25 Jahren bekommt er eine ganz seltene Krankheit, die ihn erblinden lässt und verkrüppeln lässt. Und dann sitzt dieser junge Mann da vorne, oder 45 war er, dieser Mann da vorne und hat gesagt, aber ich weiß, dass Jesus mich liebt. Meine Freunde, das kann man nicht mehr erklären. Das kann man nur erleben. Und ich denke, ein Mann, er hatte relativ bald erlebt, wie seine Frau gestorben ist an Krebs. Er hatte 5 Jungs. Und er sagte, ich musste die aufziehen. Und ich war manchmal dem Verzweifeln nahe. Ich konnte manchmal kaum mehr die Bibel lesen, kaum mehr beten. Ich konnte manchmal nur noch weinen. Aber dann sagt er, in dieser Phase habe ich eine Erfahrung gemacht, die habe ich vorher und nachher nie mehr so erlebt. Die Liebe Gottes war zum Greifen nahe. Meine Freunde, das kann man nicht erleben, nicht erklären, man kann es nur erleben. Was muss man tun, um das zu erleben? Man muss Jesus einfach einmal bewusst in sein Leben aufnehmen. Man muss sein Leben unter seine Führung stellen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das macht man auch in einem Gebet, indem man nämlich betet und sagt, Herr Jesus, komm in mein Leben hinein, mein Leben soll dir gehören, von jetzt an und für alle Ewigkeit. Und dann kommt Jesus durch den Heiligen Geist in mein Leben hinein, ich werde ein Kind von Gott und Gott führt mein Leben. Übrigens, diese beiden Schritte, Sünden bekennen und Jesus ins Leben aufnehmen, nennt die Bibel Umkehr oder auch Bekehrung. Und damit komme ich zum dritten. Jesus will unser Leben verändern. Was machen Sie in der Silvesternacht? Fassen Sie gute Vorsätze? Da sagt ein Mann, ich sollte liebevoller mit meiner Frau umgehen. Richtig, Mann, machen Sie das. Sagt eine Frau, ich sollte weniger an meinem Mann herumnörgeln. Richtig, Frau, ganz wichtig. Da sagen Eltern, wir sollten mehr Zeit haben für die Kinder. Da sagen Kinder, wir sollten Eltern mehr gehorchen. Da sagt jemand, ich sollte aufhören, Drogen zu nehmen. Ich sollte weniger Alkohol trinken. Ich sollte nicht mehr rauchen und so weiter. Darf ich Sie einmal fragen, wie lange halten bei Ihnen die guten Vorsätze? Ein paar Stunden bis am 1. Januar, Sie wieder aufwachen, dann ist alles beim Alten. Ich habe schon mal gesagt, ich fasse keine guten Vorsätze mehr, weil man gute Vorsätze nicht hält. Da habe ich gedacht, ich könnte ja schlechte Vorsätze halten, in der Hoffnung, die halte ich dann auch nicht. Schön wäre es, wenn es funktionieren würde. Nein, wenn wir ganz ehrlich sind, spüren wir immer mal wieder, wir können unser Leben in vielen Punkten nicht verändern. Und jetzt sage ich Ihnen etwas ganz Gewaltiges, und das ist Lebensqualität. Wenn Jesus in Ihr Leben hineinkommt, fängt er an, Ihr Leben von innen nach außen zu verändern, umzugestalten. Ich war total jähzornig. Wissen Sie, ich konnte meine Mutter die Wände hoch und wieder runterjagen, wenn es möglich gewesen wäre, über die Decke. Es war so schlimm. Ich habe geflucht, das sieht man mir gar nicht mehr an, aber ich habe furchtbar geflucht. Wenn ich unten gespielt habe und wir mir verloren haben, dann ging ein Schwall von Fluch aus meinem Mund heraus. Und meine Mutter hat sich in Grund und Boden geschämt. Ich wollte das gar nicht, ich wollte mich oft verändern. Das weiß ich noch ganz genau. Ich hatte damals auch einen väterlichen Freund, der war Psychologe, und er hat mir verschiedene Tipps gegeben. An einen kann ich mich noch erinnern. Er hat gesagt, Beat, wenn du fluchen willst, bevor du etwas sagst, Mund zu und dann zähl auf 10. Machen Sie das mal. 8, 9, 10, bei 12 ging der Kochtopf über. Ich konnte mich nicht verändern. Dann habe ich mich für Jesus entschieden. Jesus kam in mein Leben hinein. Wissen Sie, was passiert ist? Von einem Augenblick auf den anderen, von heute auf morgen, habe ich aufgehört zu fluchen. Es war einfach weg. Ein Riesenwunder. Und der Jähzorn? Diejenigen, die mich kennen, wissen, ich bin nicht der Ruhigste. Ganz sicher nicht. Aber ich habe in den letzten Jahren einige Männer kennengelernt, so in meinem Alter und mit meinem Temperament, aber ohne Jesus. Und ich bin so erschrocken, wie die mit ihren Frauen und mit ihren Kindern umgehen. Ich habe gedacht, so wäre ich auch, wenn Jesus mein Leben nicht verändert hätte. Meine Frau hat manchmal gesagt, Beat, wenn Jesus dein Leben nicht verändert hätte, wärst du ungenießbar. Wissen Sie, was mein Sohn gesagt hat? Und er hat manchmal auch unter meinen Tobsuchtsanfällen gelitten. Vor einiger Zeit hat er gesagt, Papi, du bist ja gar nicht mehr jähzornig. Habe ich gesagt, doch, manchmal schon noch. Aber es ist unglaublich, wie Jesus unser Leben verändern kann. Nicht nur ein bisschen Vergebung der Sünden und dann läuft alles im gleichen Stil weiter, sondern ein neues Leben. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle Menschen ansprechen, die sich für Jesus entschieden haben und mit Jesus unterwegs sind, ein Stück weit. Sie sagen jetzt vielleicht, Beat, ich lebe mit Jesus. Ich lese die Bibel, ich bete, ich gehe vielleicht in eine Kirche oder Gemeinde. Ich lebe ein Stück mit Jesus. Aber dieses veränderte Leben, von dem du hier sprichst, von dem die Bibel spricht, das kenne ich in meinem Leben nicht. Und ich möchte Ihnen gerne erklären, warum das so ist. Wenn Sie sich für Jesus entschieden haben, wenn Sie das wirklich gemacht haben, von ganzem Herzen, dann ist Jesus in Ihrem Leben drin. Das mache ich Ihnen nicht madig. Aber wenn Sie dieses veränderte Leben nicht haben, wenn Sie merken, ich falle immer wieder auf die gleiche, in den gleichen Dingen auf die Nase, dann ist Jesus zwar in Ihrem Leben drin, aber er ist nicht in der Mitte in Ihrem Leben, er ist nicht auf dem Thron in Ihrem Leben, sondern er ist irgendwo am Rande in Ihrem Leben. Wissen Sie, es gibt viele Christen, die haben so ein Christsein auf Sparflamme. Jesus ist am Rande in Ihrem Leben. Und ich sage Ihnen, das ist jammervoll, weil wenn Jesus am Rand in Ihrem Leben ist, kann er Sie nicht verändern. Und darum erleben Sie die Niederlagen. Und wenn Sie jetzt sagen, das ist meine Situation, dann gibt es nur einen Weg. Machen Sie klare Sache mit Jesus. Entscheiden Sie sich neu für ihn. Erlauben Sie ihm Herr zu sein in Ihrem Leben. Erlauben Sie ihn auf den Thron in Ihrem Leben zu sitzen. Und dann wird Jesus Ihr Leben wieder neu umgestalten und das Christsein wird eine wunderbare Sache und es wird Lebensqualität und es gibt ein erfülltes Leben und es ist sinnvoll. Also Jesus verändert unser Leben. Und das vierte, Jesus schenkt ewiges Leben. Wissen Sie, das Brutale an unserem Leben, und das macht das Leben auch irgendwo so sinnlos. Das Brutale an unserem Leben ist, dass wir alle einmal sterben müssen. Aber weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, weil er lebt, kann er uns ewiges Leben schenken. Er hat einmal gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich habe in diesen Tagen schon mal gesagt, ich lebe wirklich gerne. Ich würde gerne noch 25 oder 30 Jahre leben, wenn ich gesund bleibe. Aber ich weiß, das Beste kommt erst noch. Wenn ich sterbe, ist das nicht der Sprung in die Finsternis, sondern der Durchgang, die Türe zu einem neuen, besseren, ewigen Leben. Wenn ich hier zum letzten Mal meine Augen schließe, werde ich sie im Jenseits öffnen und ich werde Jesus sehen und er wird mich zu sich holen. Wissen Sie, ich bin jedes Jahr zigtausend Kilometer mit dem Auto unterwegs. Da kann schnell etwas passieren. Ich weiß nicht, ob ich heute Abend gesund nach Hause komme. Das müssen wir uns im Klaren sein. Aber ich weiß, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Ich weiß das 100%. Und jetzt, damit es keine Missverständnisse gibt, nicht weil ich Pastor bin, nicht weil ich so ein gutes Leben führe, stimmt gar nicht, nicht weil ich keine Fehler mache, sondern weil Jesus für mich gestorben ist, weil er auferstanden ist und lebt, weil er mir die Sünden vergeben hat, weil er mich angenommen hat, aber ich weiß es hundertprozentig. Und soll ich Ihnen sagen, diese Gewissheit gibt Lebensqualität, gibt mir ein erfülltes Leben, gibt mir Sinn, es geht eben weiter. Ich komme zum Schluss und ich möchte den heutigen Abend einfach zusammenfassen. Ich habe Ihnen gesagt, der Mensch ist auf der Suche nach einem erfüllten Leben, ob er es wahrhaben will oder nicht, ob er es weiß oder nicht, er sucht nach der verloren gegangenen Beziehung zu Gott. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er lebt und er ist der Einzige, der uns zurückführen kann zu Gott. Wenn wir bereit sind, uns auf ihn einzulassen, wird er uns als erstes unser Leben tiefgreifend reinigen. Er vergibt uns alle unsere Sünden. Er schenkt uns eine tiefe Freude, die unabhängig ist von den Umständen, in denen ich lebe, weil er mein Leben führt. Aber damit ich das erleben kann, muss ich mich einmal ganz klar und eindeutig für Jesus entscheiden. Jetzt möchte ich Sie einfach fragen, haben Sie sich einmal für Jesus entschieden? Wissen Sie von einem Augenblick in Ihrem Leben, wo Sie Jesus Ihre Sünden bekannt haben und wo Sie Jesus eingeladen haben, in Ihr Leben hineinzukommen? Wenn nein, dann möchte ich Sie fragen, was hindert Sie heute Abend daran? Und ich möchte Ihnen gerne eine Gelegenheit dazu geben. Wir werden es wieder so machen wie auch an den letzten Abenden. Ich werde jetzt dann beten, dann werden wir noch ein Lied singen, einfach zum Nachdenken über das, was wir gehört haben. Um sich Gedanken zu machen, will ich Jesus eine Antwort geben oder nicht. Und dann schließe ich den offiziellen Teil des heutigen Abends ab. Und dann lade ich Sie alle ein. Wenn Sie sagen, ich möchte mich heute für Jesus entscheiden, dann lade ich Sie ein zu persönlichen Gesprächen. Wir werden das organisatorisch so machen, dass diejenigen, die ein Gespräch möchten, dann einfach in diesem Raum hier zurückbleiben können. Sie können an Ihrem Platz sitzen bleiben, dort, wo Sie gerade sind. Das ist vielleicht das Einfachste. Wenn es Ihnen lieber ist, können Sie auch hier nach vorne kommen oder sich irgendwo in diesem Raum hier aufhalten. Und alle anderen bitte ich, diesen Raum anschließend wie jeden Abend ruhig zu verlassen. Und ich bitte Sie, bleiben Sie dann, wenn Sie draußen sind, nicht gleich stehen, sondern gehen Sie noch ein bisschen weiter, damit auch andere noch hinausgehen können. Einfach, damit wir in diesem Raum die nötige Ruhe, die nötige Konzentration haben für gute Gespräche und für Begegnungen mit Gott. Wenn die anderen dann draußen sind, bitte ich die, die zurückgeblieben sind, zu mir zu kommen. Wenn Sie noch etwas sagen, ein Wort aus der Bibel vorlesen, dann helfen wir Ihnen zu einem Gespräch. In diesem Gespräch müssen Sie keine Angst haben. Wir wollen Ihnen einfach helfen. Vielleicht haben Sie noch Fragen, die würden wir gerne beantworten. Dann möchten wir Ihnen anhand der Bibel noch einmal zeigen, wie man sich für Jesus entscheidet. Dass Sie merken, das steht so in der Bibel. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen beten und Sie können diese Entscheidung für Jesus treffen. möchten noch ein kleines Heft mitgeben mit wertvollen Ratschlägen für das Leben mit Jesus. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, ich würde gerne zurückbleiben, aber hier bin ich so ein bisschen fremd, dann sagen Sie dieser Person, die Sie mitgebracht hat, sagen Sie, du könntest du nicht mit mir zurückbleiben. Wir haben das in diesen Tagen auch schon so erlebt. Dann bleiben zwei zurück, der eine begleitet den anderen und das gibt schon eine gewisse Sicherheit. Ich lade auch Menschen ein, die sich schon einmal im Herzen für Jesus entschieden haben. Könnt ihr mir vorstellen, dass es eine Reihe unter uns gibt, die haben das schon irgendwo mal im Herzen gesagt, doch das möchte ich eigentlich. Aber sie haben das noch nie irgendwie nach außen hin bekannt. Ich habe in diesen Tagen immer wieder gesagt, Jesus legt Wert aufs Bekenntnis. Die Bibel sagt, wer von Herzen glaubt, ist gerecht, wer aber mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Wissen Sie, wir haben ja in der Schweiz immer so ein bisschen den Eindruck, die Entscheidung für Jesus, das ist doch absolute Privatsache. Das geht niemandem etwas an. Und es ist auch ein Stück Privatsache, aber Jesus legt Wert darauf. Und wissen Sie, es gibt viele wichtige Entscheidungen in unserem Leben, die wir mit Zeugen treffen. Zum Beispiel eine Testamentseröffnung oder eine Trauung und so weiter. Diese Dinge macht man mit Zeugen. Und irgendwie ist das auch gut, wenn man mit Zeugen zusammen ins Christsein hineinstartet. Und darum ermutige ich Sie, wenn Sie das im Herzen schon mal gemacht haben, machen Sie es heute Abend fest. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der hat sich für Jesus entschieden, so ganz allein. Und da ist überhaupt nichts passiert. Und dann irgendwann nahm er mal diese Gelegenheit wahr, hat mit jemandem das festgemacht und in dem Moment kam es zu einer Initialzündung und sein Leben hat sich verändert. Und das wünsche ich Ihnen und darum bleiben Sie zurück. Ja, wir sind so unterschiedliche Leute hier. Ich muss heute alle persönlich ansprechen. Es ist ja der letzte Abend. Ich lade die Kinder ein. Kinder können sich bekehren. Bist vielleicht im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Mach's fest. Lade Teenager ein. Vielleicht hast du dich als Kind einmal für Jesus entschieden, aber jetzt bist du Teenie und du weißt nicht mehr genau, wo ist Jesus und so. Ist ja oft so in diesem Alter. Mach das noch einmal fest mit Jesus. Es lohnt sich. Und die Teenie möchte ich jetzt bitten, halte dich nicht, geh vom anderen ab. Muss jetzt nicht deinen Freund oder Freundin fragen, mal bleibst du auch zurück. Sondern es ist deine Entscheidung. Du kannst allein zurückbleiben, wenn alle anderen rausgehen. Aber mach's. Möchte ich ermutigen. Ich lade Jugendliche ein. Junge Menschen, die mal mit Jesus unterwegs waren, aber jetzt irgendwo weggekommen sind. Ich lade erwachsene Menschen ein. Männer von gläubigen Frauen, Frauen von gläubigen Männern, Ehepaare. Ich lade ältere Menschen ein. Kommen Sie. Das Dritte, was Jesus schenken möchte, er möchte unser Leben verändern, aber er kann das nur, wenn er in der Mitte unseres Lebens sitzt. Auf dem Thron. Und wenn Sie merken, Sie haben sich für Jesus entschieden, aber Jesus sitzt nicht mehr auf dem Thron, dann bleiben Sie auch zurück. Und machen Sie einen neuen Anfang. Vielleicht können Sie heute Abend sagen, Herr Jesus Christus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich möchte noch einmal ganz neu beginnen. Ich möchte, dass die Menschen etwas von dir in mir sehen. Hier ist mein Leben. Ich weihe es dir ganz neu. Und wenn das Ihr Wunsch ist, lade ich Sie ebenfalls ein, sitzen zu bleiben. Und das Vierte, Jesus will uns ewiges Leben schenken und vor allem die Gewissheit des ewigen Lebens. Wenn Sie hier sitzen und sagen, ich habe die Gewissheit manchmal, aber manchmal auch nicht, wenn das so ein bisschen schwankt, lade ich Sie auch ein, bleiben Sie sitzen. Dann können wir Ihnen das erklären und Ihnen zeigen, warum Sie es eben wirklich wissen können. Das ist unser großer Wunsch. Da möchten wir Ihnen helfen. Jetzt möchte ich gerne beten und ich bitte Sie, sich dazu zu neigen.